1.5.2022 habe ich meinem besten Freund Sebastian eine Festplatte mit den meiner Meinung nach besten Filmen geschenkt. Eine Mischung aus Ultrakunst und Genre-Klassikern. Ich bin Memo, mein bester Freund ist Sebastian. Ich bin Cineast, Sebastians Lieblingsfilm ist Hudson Hawk mit Bruce Willis. Und dieser Podcast heißt Die Besten für den Besten. Sebastian, was ist der erste Film, den du geschaut hast?
Ich habe einen Film geschaut, der sich Chungking Express nennt.
Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Das ist einer der besten.
Interessant, dass du das sagst.
Das ist einer der besten für den Besten.
Ist das einer der besten Filme?
Sag mal auf der Skala, okay, komm, ja. wir machen das jetzt mal, machen wir es nicht kompliziert.
Ja.
Auf einer Skala von 1 bis 10, ja, 10 ist Hudson Hawk. Eins ist, wir brechen das Experiment hier ab. Wo landet Chungking Express?
Also, Chungking Express würde ich, oh Gott, vielleicht eine 6 geben.
Oh Mann.
Du hattest vorhin gesagt, das kommt vielleicht zur Verletzung.
Ja, es geht direkt los.
Ich möchte dir Gelegenheit geben.
So, ich glaube, meine Mutter fand ihn besser.
Ich möchte dir Gelegenheit geben, mir zu erklären, warum das so ein wahnsinnig toller Film ist.
Okay, ich muss gar nichts.
Fang mal an, was
fehlen diese 4 Punkte zu der 10?
Lass uns doch so beginnen, was ich an diesem Film sehr mag oder sehr mochte. Also, vielleicht sollten wir noch eine Sache dazu erwähnen, was so der Rahmen dieses Experiments anbetrifft. Es war mir verboten, nachzuschauen auf der Wikipedia oder sonst irgendwo, wer ist der Regisseur, ne? Wie reiht sich das in sein Oeuvre ein und die Rezeption des Films und so. Also da bin ich bei den meisten Filmen recht planlos und kann eben sozusagen nur das sagen, was ich mit meiner, nicht vorhandenen Expertise irgendwie sehen kann. Oder wie der Film mir gefallen hat oder was ich da rausziehe. Also ich kann dir sagen, was ich toll an diesem Film fand. Und ich fand die Kamera sehr toll. Also ich fand, es hat teilweise wirklich ausgesehen, die Bilder jetzt mal an sich, unabhängig von der Geschichte oder wie auch immer, wie Gemälde. Ne? Also ne, Scheiben, an denen der Regen runterrinnt, irgendwie Neonfarben und so. Und das fand ich sehr eindrücklich und sehr interessant. Nur, das sollte sich zumindest dann irgendwie zusammen mit dem einreihen, was dort geschieht und was ich vielleicht für mich und mein Leben da rausziehen sollte. Und es ist eine Liebesgeschichte, oder eigentlich sind das 2 Liebesgeschichten, und vielleicht sollte ich da auch gleich noch mal was zu erklären. Da gab es ein kleines Missverständnis. Also sozusagen, ne, wenn man sagen würde, die Bilder, die ich da gesehen habe, sind die Sprache, in der Regisseur mir erzählen möchte, irgendwie was mit diesen Leuten da vorgeht und so, dann weiß ich nicht so ganz, ob das bei mir funktioniert hat. Denn ich muss erstmal eine grundlegende Sache sagen, dieses kleine Missverständnis, das damals aufgetreten ist. Oder vielleicht andersrum, ich habe vielleicht einen Fehler gemacht, Memo, und da musst du mir bei helfen. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich diesen Film immer in so Teilen geguckt habe. Na, jetzt hast du hier mal eine halbe Stunde und jetzt kannst du hier noch mal ein bisschen gucken. Und da lag manchmal auch zwischen diesen Teilen ziemlich viel Zeit dazwischen. Und dann dauert es ja immer so einen Moment, bis du wieder reinkommst. Was war denn da jetzt und was haben wir da jetzt gesehen und wer war jetzt mit wem oder auch nicht? Und ich habe den...
Das kannst du nicht machen. Weil diese Filme wurden konzipiert für ein Kinopublikum. Das heißt, da ist ein Filmemacher, der baut eine Stimmung auf, eine Atmosphäre, und der weiß, hey, die ersten Leute, bevor der auf Video kommt oder dann eben später auf DVD, die werden das in einem Kinosaal sehen. Das heißt, die setzen sich hin und die sind dann für eine Laufzeit von 90 Minuten oder 120 Minuten meine Gefangenen. Und ich baue eine Atmosphäre auf, dann lockere ich die ein bisschen, dann hole ich die Leute wieder zurück. Es ist wie ein Musikstück zu hören. Stell mal vor, du hörst ja einen Song an und machst kurz bevor der Refrain beginnt eine Pause von 5 Tagen und dann hörst du den Refrain 5 Tage später und bevor die zweite Strophe beginnt, fährst du erstmal in den Urlaub und kommst zurück. Also das kann ich ja gar nicht mitnehmen.
Okay, na, aber ich kann doch mittendrin in einem Lied im Radio irgendwie den Sender wechseln, reinkommen und denken, wow, geil, das ist aber ein geiler Song, den habe ich noch nie gehört. Und ich bin aber mitten im Refrain oder in der Bridge. Ich glaube, das funktioniert. Bei Filmen ist es halt ein bisschen schwierig, weil ja irgendwie eigentlich so die Sachen aufeinander aufbauen sollten. Und natürlich macht dann die Szene in Minute 40 eher Sinn, wenn du die in Minute 20 auch schon mal gesehen hast und so. Und da sind wir eigentlich bei einem ziemlich guten Thema bei diesem Film, finde ich. Weil mir ist völlig durch die Lappen gegangen, dass das zwei Geschichten sind. Also ich habe, es sind ja, also die männlichen Protagonisten, und das sind ja, glaube ich, so ein bisschen die Hauptfiguren, die sich dann immer treffen an diesem an diesem Imbiss, sind auch noch beides irgendwie Polizisten und so. Und ich hatte schon im Kopf, dass der eine irgendwie jünger ist als der andere, der dann irgendwie kam. Und ich hatte mich dann nach einer Pause irgendwann plötzlich gefragt, okay, sag mal, ist das ein anderer irgendwie? Oder wo ist denn? Und dann kam ich drauf, sag mal, das sind doch zwei unterschiedliche. Okay, was ist denn jetzt mit dem anderen? Wo ist der denn jetzt hin? Wie ist diese Geschichte denn ausgegangen? Und dann habe ich überlegt, woran ich mich quasi noch erinnern konnte von den paar Tagen vorher. Und die Geschichte hat gewissermaßen, also für mich gefühlt, mittendrin aufgehört. Ich weiß nicht, sollen wir eine Art Zusammenfassung noch mal geben für die Leute, die den Film nicht gesehen haben? Oder?
Ja, können wir vielleicht. Ist es ja auch schnell erzählt. Der Film handelt von Menschen, die in Hongkong leben. Wir steigen an mit der Geschichte eines Polizisten, dessen Freundin May sich gerade von ihm getrennt hat, und er gibt ihr 30 Tage Zeit, es sich eventuell anders zu überlegen. 30 Tage, weil in 30 Tagen sein Geburtstag ist. Und sie überlegt sich es natürlich nicht anders, ja. Und er geht an dem Abend in eine Bar und trifft dort auf eine geheimnisvolle, so ein bisschen so Film-Noir-mäßig gekleidete Frau. Film-Noir, kennst du ja, Detektivfilme und sowas, ne? Blonde Perücke, Sonnenbrille, Zigarette und Trenchcoat, die eine Kriminelle ist, eine im Grunde Drogenschmugglerin, die gerade erst von einer Gruppe indischer Männer, die hätten Kokain oder Heroin, was auch immer, weißes Pulver hätten schmuggeln sollen, sitzen gelassen wurde. Und da begegnen sie sich, verbringen die Nacht so, glaube ich, in der Bar zusammen, und dann geht sie mit ihm mit, und am nächsten Tag ist sie weg. Genau, sie schläft dann ein bei ihm.
Sie schläft ein, weil es ein sehr anstrengender Tag war, weil sie eben ein paar Leute erschossen hat und irgendwie generell der Deal schief gelaufen ist und sie ihren Partner noch erschossen hat, glaube ich, genau.
Genau. Und er geht dann an diesem Abend oder einem der Folgeabende zu einem Imbiss, wo der Imbissinhaber zu ihm sagt, hier, zieh nicht so ein Gesicht, du wirst irgendwie eine neue Frau kennenlernen. Hier hat erst gerade ein neues Mädel angefangen. Und dann sagt er so, nee, kein Interesse, ich bin noch verabredet. Und beim Rausgehen stößt er kurz mit ihr zusammen. Es gibt dann so einen Freeze-Frame. Und wir hören im Voice-Over, wie er sagt, wir haben uns nur einen kleinen Moment berührt, und ich hätte mich irgendwie in sie verliebt, aber 6 Stunden später sollte ein anderer Mann sie kennenlernen, der ihr Herz erobert, irgend sowas. Und dann switcht der Film zu dieser anderen Hauptfigur, zu diesem anderen Polizisten, der auch diesen Imbiss frequentiert und mit dem sich ja dann diese Geschichte entspinnt. Ich habe den Film länger nicht mehr gesehen, deswegen ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Ich versuche es, um Himmels Willen.
Kannst und genau, und dann diese junge Frau, die da in dem Imbiss arbeitet, die ist so ein bisschen so ein poppiges, fröhliches.
Das ist eine andere Frau, die in diesem Imbiss
arbeitet. Das ist eine andere. Das ist nicht diese Film-Noir-Frau. Das ist eine andere. Genau, das ist eine komplett andere
Figur. Und das ist komplett puzzling, weil das natürlich ist es im Prinzip eine ähnliche Geschichte. Die kommen dahin, haben irgendwie Liebeskummer, und das ist irgendwie eine Frau, die in diesem Imbiss arbeitet.
Ja.
Und diesmal ist es nicht mehr die May von der ersten Geschichte.
Ja, es ist eine andere May. Oder heißt sie überhaupt May?
Nee, May war die in der ersten Geschichte, und die in der zweiten hat irgendwas mit F. Wie heißt sie denn? Wahrscheinlich heißt sie Faye. Keine Ahnung. Irgendwas mit F. So, diese Frau, ne, die sieht schon anders aus.
Man Fabine.
Sieht schon, irgendwie so. Nennen wir sie doch, genau.
Fabine.
Frauke.
Frauke.
Und,
genau, Frauke. Genau, Frauke ist cool. Girl to fall in love with. Und er hat zugleich, hat er aber eine Affäre mit einer Flugbegleiterin, die ihn sitzen lässt und für ihn einen Brief in dem Imbiss hinterlässt, in dem sie schreibt, hier, ich verlasse dich, hier ist der Schlüssel zu deinem Apartment. Und die Imbissinhaber geben aber diesen Brief niemals an den Kopf, sondern sie öffnet, also Frauke öffnet den Brief, schnappt sich den Schlüssel und fängt an, seine Wohnung, wenn er nicht in der Wohnung ist, sauber zu halten und umzudekorieren.
So geil. Genau das, genau dieser Punkt, dass sie in seine Wohnung geht und da irgendwelche Sachen umstellt und seine Goldfische klaut und sowas, der ging komplett an mir vorbei. Ich aber weiß wo nicht, warst warum.
Du da? Hast du das
geistig? Keine Ahnung.
Einfach komplett weg gewesen.
Ja, ich glaube, ich habe das.
Das könnte man dem Film anlassen. Also, wenn ein Film dich so verliert, würde ich jetzt schon sagen, so, aber im Kino wäre es nicht passiert. Da wärst du halt, da wärst du da gewesen. Da wärst du gezwungen gewesen, diesen Film zu sehen.
Ich habe mich auch im Kino schon verwehren lassen, so ist das nicht.
Ja.
Ja. Hast du mal From Dusk Till Dawn gesehen?
Ja. Ja, genau. Ein Film, der einen leicht verwirren kann. Okay, aber wir haben jetzt die Basics. Und erstmal finde ich es gut, dass dir auffällt, dass dieser Film einen ungewöhnlichen Style hat. Mhm. Der sieht schon anders aus als das, was man, glaube ich, ansonsten mit Hongkong-Kino assoziiert.
Weißt du, was mir eingefallen ist? Also auf der Bildebene sozusagen. Ja. Man hat ja gesehen, das war so ungefähr so 90er, nehme ich jetzt mal an, frühe 90er, ich weiß nicht, 93, 94. Ich hab nicht
95
ja.
Ist der Film, ja.
Und dieser Film, gerade mit diesem Shutter-Effekt, ne, am Anfang, da sind so Action-Szenen und dieser Shutter-Effekt, den habe ich selbst als Jugendlicher irgendwie noch in Erinnerung. Aus dieser Zeit, das war irgendwie mal super modern, du hast es in jedem zweiten Musikvideo irgendwie gehabt. Das hatte sich nur dann irgendwann so ein bisschen verbraucht. Ich muss gestehen, ich finde den jetzt auch nicht so wahnsinnig cool oder ich weiß nicht, was er mir irgendwie erzählen soll. Und ich musste aber an Highlander denken. Und ich weiß nicht, warum. Highlander, den Film von, ne, mit Christopher
Lambert. Eine glatte 10 in deinem Wertesystem.
Ja, weil es keine 11 gibt. Und weil dort, ich glaube, der Regisseur von Highlander hat da auch früher irgendwie sehr viele Musikvideoclips irgendwie produziert. Und deswegen ist dieser Film auch so ein bisschen stylisch. Und seltsamerweise musste ich daran denken. Ich weiß nicht. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich wenig Referenzrahmen habe, wo ich diese Sachen anstecken kann. Ja, aber dafür bin ich ja hier, um den zu bekommen.
Dafür bist du da, ja. Aber jetzt mal den Stil außer Acht gelassen. Ich meine, der Film hat ja so, er spielt ja in Chungking. Chungking ist so eine, ich weiß nicht, ob du, du durftest ja nichts lesen für den Film.
Ich weiß.
Chungking ist so eine Art Einkaufshaus, in dem aber Apartments, so einfach ein riesiges Gebäude wie eine Mini-Stadt. Und da spielt ja der Großteil des Films.
Ich war mal in Hongkong.
Ja, okay, dann du kennst ja diese Ecken, wie das da aussieht.
Das ist krass, ne? Diese Häuser oder diese Wohnblocks. Das ist
ein unglaublich reges Treiben, was da los ist, aus unterschiedlichen Nationalitäten, was ja in dem Film auch so super erzählt ist. Also es ist ja kein Film, bevor ich irgendwie weiter aushole, vielleicht ein Punkt, der mich damals schon sehr begeistert hat. Ich war ein großer Hongkong-Film-Fan, bevor ich Chungking Express gesehen habe. Ich mochte Kung-Fu-Filme, ich mochte Action-Filme. Und das war aber ein Film dann plötzlich, wo man das Gefühl hatte, Menschen zu sehen. Also wirklich, wie sie wirklich dort leben. Und du siehst den Leuten auch an, dass sie in der Regel, also gerade die Statisten, keine Schauspieler sind. Zum Beispiel diese Inder, die sie beauftragt, die gucken ja auch manchmal in die Kamera und lächeln oder lächeln an den falschen Stellen, wie es halt Laien so gerne tun, die halt so, wo es irgendwie witzig ist und man sich so beömmelt, wir wurden jetzt für einen Film angefragt, dabei sind wir irgendwie arbeiten wir irgendwie in der Nähfabrik, was sie auch tun in dem Film. Abgefahren. Und du siehst es auch, dass sie sehr viel Erfahrung haben als Näher. Also ich glaube, da wurden wahrscheinlich Näher gefragt. Und dass dieser Film, obwohl er so stilisiert ist, immer wieder so eine Natürlichkeit hat, die ich so noch nicht gesehen hatte in einem Hongkong-Film.
Wow, vielleicht sollte ich mir mehr Hongkong-Filme angucken, weil ich hatte genau den gegenteiligen Eindruck. Ich hatte den Eindruck, also insbesondere mit dieser Frau da am Anfang, mit dieser Perücke, und diese Perücke nimmt sie, glaube ich, nie ab. Und ich fand das so künstlich.
Sie ist eine Kunstfigur, ist eine Kunstfigur, aber die Figuren drumherum.
Film, aber die sind Film ja nicht Teil der Handlung eigentlich, ne?
Es ist ja das Setting. Und ich finde immer, wenn ein Film mit so Dynamiken spielt, finde ich das immer super interessant. Ja. Dann finde ich das total spannend. Aber um mal so ein bisschen meine Perspektive auf den Film, bevor ich jetzt irgendwie in meine eigene Biografie gehe. Wie stehst du denn zu diesen Settings des Films? Also Großstadt, Neon, nachts noch mal rausgehen, zum Imbiss gehen, dort jemanden begegnen, Einsamkeit, Sehnsucht, Momente verpassen auch. Hat dich das denn irgendwie berührt, sage ich mal?
Also ich muss sagen, das, was du gerade angesprochen hast an Themen, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das so eingelöst wird in diesem Film. Ich sehe nicht eine anonyme Großstadt. Ich glaube, ich sehe nicht einmal eine Totalaufnahme von anonymen Häuserschluchten, oder? Ich weiß es nicht. Also sozusagen das, was du gerade gesprochen hast, die Einsamkeit der Leute in der Stadt und sie treffen sich alle an so einem Zauberimbiss irgendwie und da passiert plötzlich das Leben oder sowas, das Leben und die Liebe und alles. Ich weiß nicht, ob, also ja, das passiert dort, aber ganz im Ernst, das, was dort passiert, hätte auch an einem Imbiss an, weiß ich nicht, in New York passieren können und das hätte auch, weißt du, also die, oder das hätte auch auf dem Land in einem Landrestaurant spielen können.
Nicht auf dem Land. Ich glaube nicht, dass dieser Film auf dem Land spielen könnte.
Also diese Stadt
das wird nicht würde spielen, wenn sie nach Hause kämen, würden zwei Kinder auf sie warten und am nächsten Morgen die 40-Stunden-Schicht. Der Film ist schon sehr großstädtisch.
Aber die sind ja, Moment, aber die Protagonisten sind ja Polizisten und gerade in den ersten siehst du ja wirklich in Action-Szenen irgendwelche Leute verfolgen und umkicken. Ja. Ist doch voll cool. Also ist doch gar nicht so, ich bin hier in ein kleines Rädchen in irgendeiner großen Maschinerie.
Aber das sage ich ja gar nicht. Das geht ja, mir geht es um dieses Großstadtgefühl. Mir geht es um dieses Großstadtgefühl von, ich meine, wir leben hier in Mainz. Hier gehst du nicht irgendwie um 2 Uhr morgens raus und bist dann mit mir, weißt du, wo California Dreaming läuft und irgendjemand, weißt du, ein Mädel mit Ketchupflaschen einen kleinen Tanz aufführt. Und also dieser magische Realismus, den der Film ja irgendwie erzählt, der ist ja verortet in einer Großstadt, aber es gibt ja diese schönen Momente, sag ich mal, die durch die Begegnungen entstehen, aber es gibt immer auch Momente der Einsamkeit, die der Film ja auch visuell erzählt. Wenn zum Beispiel er, weißt du, so ganz für sich isoliert als einziges scharfes Element im Film und hinter ihm, ne, in dem Shutter-Effekt alles, das Leben so an ihm vorbeizieht und er wirft dann langsam die Münze in die Jukebox oder wenn Menschen isoliert werden, das hat er ja. Und das ist ja ein Gefühl, das der Film erzählt. Und bei mir, warum ich diesen Film so gerne mag, ist, weil es einer der wenigen Filme ist, der so eine Art romantische Sehnsucht nach dem Leben in der Großstadt erzählt, ohne unangenehm zu sein. Weißt du, du kannst Polizist sein, du kannst auf eine Gangsterbraut stoßen, die gerade irgendwie Dreck am Stecken hat mit indischen Schmugglern, aber du kannst auch auf eine junge Frau stoßen, die nicht so weiß, wohin mit sich in ihrem Leben und dein Apartment sauber macht und irgendwie dann später als Stewardess irgendwie ein neues Leben beginnt. Mhm. Also das sind die Möglichkeiten, die Großstadt dir bietet, durch zufällige Begegnungen, das ist halt da. Und ich finde, da liegt halt so eine Romantik drin, die uns auch mit den Leben, die wir hier haben, Job, Kinder, durchgetaktete Woche, Familie als Managementprojekt, komplett abgeht. Und das sind ja keine Teenager, um die es geht in dem Film. Weißt du, du könntest ja argumentieren, du könntest sagen, naja, jeder Großstadtfilm über irgendwelche Studis und so. Aber es sind ja keine Studis, das sind ja trotzdem erwachsene Leute. Denen man ja auch vielleicht gönnt irgendwie, irgendwann mal anzukommen. Aber jetzt gerade sind wir in diesem Slice ihres Lebens und kriegen das eben noch auf so eine sehr romantische Art und Weise verpackt.
Ich verstehe, was du meinst. Ich denke die ganze Zeit an diesen Film und suche das, was du gesagt hast, in diesem Film, dass ich es irgendwo an festklackern kann. So. Ich weiß gar nicht, ob also, sagen wir mal so, das, was du gesagt hast, ne, bewegt sich ja zu einem großen Teil auf einer emotionalen Ebene. Und jetzt nehmen wir doch mal den ersten Polizisten in der ersten Geschichte. Ich war bei dem nicht, weil ich dachte, dass dieser Mann irgendwie einsam ist oder plötzlich in dieser einsamen Stadt irgendwie untergeht, sondern interessanter war doch, oder seine Beweggründe für alles, was er denn da tut, ist doch vielleicht eher einfach die Tatsache, dass er Liebeskummer hat.
Ja, ja, klar.
Also so ein ganz, und ich finde, es gibt einen Unterschied, ob jemand da jetzt irgendwie kommt und sich die Nacht um die Ohren schlägt an der Pommesbude, weil er Liebeskummer hat und verzweifelt versucht, irgendwie die Eltern seiner Ex-Freundin ruft er dann noch irgendwie an, nur um die Stimmen zu hören und versucht da so irgendwie seine Stabilität wiederherzustellen und das klappt aber nicht so wirklich. Das ist doch was anderes, ne, als Einsamkeit und Großstadt.
Aber ich sage ja nicht, dass der Aufhänger des Films Einsamkeit ist. Es ist ein Aspekt des Films. Der Film handelt ja von ganz vielen Gefühlen. Also Einsamkeit ist ein einziger Aspekt davon. Aber es gibt ja auch, der Film handelt ja auch von einer Sehnsucht nach einem anderen Leben, wie zum Beispiel bei ihr, die sich dann entschließt. In Kalifornien, was ich ja so schön erzählt, dass sie sich verabreden in Kalifornien. Und er geht ins Café Kalifornien. In Hongkong.
Er war im falschen und, Kalifornien.
Ja, im falschen. Und sie nimmt es aber literally und fliegt nach Kalifornien. Und sie verpassen sich im Grunde. Also der Film hat ja ganz, also der ist, dem würde ich, das ist ja kein Porträt über Einsamkeit. Das ist ja kein trauriger Film. Der Film ist ja total witzig und lebendig auch. Und der steht ja auch nie still. Es ist ja immer irgendwie etwas los. Aber ich finde, in der Gesamtheit dieser Gefühle, die der Film erzählt, und ich habe ja 7 Jahre in Berlin gelebt, das zu dem Zeitpunkt des Films habe ich noch nicht in Berlin gelebt, aber ich finde, dass er schon sehr akkurat dieses Leben in der Großstadt, in dieser Abwechslung auch der Gefühle sehr schön erzählt.
Aber warum tut er das? Das muss ich dich fragen. Warum diese seltsame Struktur mit diesen zwei Geschichten? Warum, also du kannst das, glaube ich, besser einschätzen oder besser erklären. Kann ich denn alles, was du gerade gesagt hast, nicht mit einer Geschichte erklären? Brauche ich da irgendwie zwei? Die eine endet mittendrin quasi ergebnislos. Es gibt ja kein Ende dieser, ich würde sie ja nicht mal Liebesgeschichte nennen, weil es ist ja keine wirkliche zwischen dem ersten Polizisten und dieser Drogenschmugglerin. Das endet quasi abrupt und dann gibt es einen Schnitt und dann fängt quasi die zweite Geschichte an. Und die erste wird dann auch nicht mehr aufgelöst. Ja.
Aber warum würde man das machen? Ich finde, das wirkt dadurch, ich will jetzt nicht sagen, aus dem Leben gegriffen, weil das immer so eine blöde Formulierung ist. Und es ist ja auch nicht die Aufgabe von Filmen, irgendwie Leben zu simulieren. Aber ich glaube, auch hier dieses Großstädtische von, weißt du, du kriegst irgendwie jemanden mit und dann ist er auch irgendwie weg und du siehst ihn auch gar nicht mehr wieder, aber irgendwie hätte irgendwas sein können mit dem, weißt du, wenn der erste Cop nicht aus dem Imbiss verschwunden wäre und sie irgendwie angesprochen hätte, dann wäre das vielleicht eine Love Story gewesen. Aber es ist halt eine verpasste Chance. Und ich glaube, dieses Thema der verpassten Chancen hat ja einen Platz im Film, so wie sie sich ja auch zum Ende verpassen. Dann die zweite Geschichte, die da erzählt wird. Ich glaube, das ist einfach so ein, ich bin fest davon überzeugt, klar, wenn du jetzt ein Drehbuchseminar geben würdest, dann würdest du schon fragen, ja, hier muss das sein, warum leiern wir eine komplette Story an, die wir dann nicht zu Ende führen, ja, oder einfach abrupt enden lassen. Aber ich mag dieses Anekdotenhafte. Ich finde, das hat auch so einen großstädtischen Vibe. Hast du von Jimmy gehört? Wir kennen keinen Jimmy. Aber hast du schon von Max gehört? Ja, und wie ging die Geschichte? Ja, keine Ahnung. Ja, muss ich mal fragen. Dann fragst du aber auch nie wieder nach Max nach, sondern nächstes Mal geht's dann um Jimmy. Und ich finde das, also dieses auch so nonchalante aus den Augen verlieren, so wie sich Figuren aus den Augen verlieren, verliert auch der Film seine Figur aus den Augen und wendet sich jemand anderem zu.
Ich gebe dir absolut recht. Aber warum? Warum ist das wir reden über normale Leute und irgendwie eine Darstellung des echten Lebens, ob das sich in Berlin abspielt oder wie auch immer, oder in Hongkong. Und wir haben aber eine fucking Drogenschmugglerin, die Leute erschießt. Was ist denn das für ein Element? Wie reiht sich das denn ein? Also diese Frau fühlt doch ganz, ganz viele Sachen, aber ich fürchte, Einsamkeit ist echt nicht ihr größtes Problem, bevor die Geschichte endet.
Wieso reitest du auf dieser Einsamkeit herum? Das ist kein Film über Einsamkeit. Einsamkeit ist ein Aspekt, das
Fragmentarische der Beziehungen irgendwie.
Aber das ist doch dieses Ding. Weißt du, du gehst irgendwie in Kreuzberg in eine Bar und was weiß ich, was
ja,
die Frau neben
dir
macht.
Ja, aber ich habe nicht vorher Leute erschossen.
Weißt du, am Ende ist irgendwie eine Prostituierte oder you don't know, man. Kann auch sein, dass sie einen Typ umgebracht hat. Weiß ja nicht.
Stimmt.
Und erstmal sitzt du ja vorbehaltlos da.
Ich gehe nie wieder nach
Kreuzberg. Und lernst halt eine Frau kennen. Und du weißt ja nicht, was mit ihr ist. Ich meine, klar, die hat halt visuelle Codes, sage ich mal, die wir mit Gangsterfilmen assoziieren.
Ja.
Die bringt sie ja mit. Und das ist ein Film von John Cassavetes. Gloria heißt der. Mit seine Ehefrau Jenna Rollins in der Hauptrolle, die genau diesen Style hat. Mhm. Das ist ein Film von 1980 oder so. Mhm. Einer der letzten, bevor John Cassavetes ist. Du kennst John Cassavetes als Schauspieler wahrscheinlich, oder? Rosemary's Baby, der Ehemann. Oder,
ach, der Ehemann? Okay. Oder, ich kenne ihn, ich kenne den Ehemann aus Rosemary's Baby.
Du kennst den Ehemann. Ja genau, das ist John Cassavetes, ja. Okay. Aber er hat ja auch selbst Filme gemacht. Egal. Egal. Ich will richtig fussig reden. Ich will, wenn das eine 6 ist, dann ist er halt eine 6. Vielleicht ist der Film auch eine 6, wer weiß. Vielleicht ist das so ein Film, den ich einfach sehr früh in mein Herz geschlossen habe. Ich werde ihn nochmal schauen. Ich werde den Film nochmal einer Prüfung unterziehen. Aber deine Frage, warum die eine Killerin ist, naja, ich denke, das gehört auch so ein bisschen dazu. Also zu dem Hongkong-Kino, das ja ein extrem genrelastiges Kino ist. Und aus Autorensicht der Gedanke, okay, ein Polizist lernt eine Frau in einer Bar kennen und es kommt zum Flirt und er nimmt sie mit. Aber was er nicht weiß, sondern nur wir als Zuschauer wissen, ist, dass sie eine drogenschmuggelnde Killerin ist, die gerade massive Probleme hat. Und das ist ja erstmal eine sehr reizvolle Idee. Aber dann ist auch dem Film zugute zu halten, dass er dann auch selbst irgendwann checkt, na, vielleicht ist sie ja auch gar nicht so reizvoll. Wir lassen das jetzt mal und ich habe da irgendwie eine viel bessere Idee. Und du musst wissen, dieser Film wurde sehr schnell produziert. Wong Kar-wai, der Regisseur, hat vorher einen sehr, sehr aufwendigen Multimillionen, Hongkong-Dollar, Martial-Arts-Film gemacht, Ashes of Time. Okay. Und dachte sich danach, oder sogar, ich glaube, in der Schnittpause hat er sich gedacht, ich trommel irgendwie meine Crew zusammen, meine Schauspielerinnen und Schauspieler und mach was Kleines mit denen in diesem Stadtteil, den ich irgendwie ganz cool finde, in diesem Gebäude. Und das Ergebnis war Chungking Express. Also der Film wurde auch sehr, sehr schnell gedreht. Mhm. Und das sieht man ihm ja auch an, dass er sehr dirty ist.
Tut man das?
Sehr viel Handkamera.
Ja, klar,
aber kleine Settings. Die Settings sind auch limitiert. Also du hast nicht zu viele, du hast seine Wohnung, du hast diesen Imbiss, du hast Bars, du hast Action in diesen kleinen Gässchen, aber du kommst nie wirklich raus aus diesem Setting. Also die haben das alles irgendwie in dieser einen Ecke gedreht. Und sehr, sehr schnell. Und
so ein bisschen MTV-Style damals.
Ja, MTV, aber es ist halt schon sehr, also bis heute gilt dieser Film ja nicht ohne Grund als vor allem als formalistisches Meisterwerk. Die Art der Handkamera mit diesem engen Fokusbereich, also wo vieles im Vordergrund scharf gezeichnet ist und der Hintergrund ist dann unscharf und du hast Bokeh-Effekte oder wie die Handkamera losgelöst ist. Da gibt's ja diese eine mega coole Szene, wo der Film ja in eine Rückblende springt, wo er sagt, hey, letzten Sommer war ich mit einer Stewardess zusammen und dann siehst du, wie sie in seiner Wohnung irgendwie rumknutschen. Und dieser Grenz endet ja damit, dass er dieses kleine Plastikflugzeug auf dem Rücken landen lässt. Und wie diese ganze Szene choreografiert ist, wie die Kamera sich quasi durch den ganzen Raum bewegt dabei und verkantete Einstellungen hat und also wir wie in so einem Taumel sind mit den beiden zusammen. Das ist schon toll. Und auch wie er mit Licht arbeitet, dieses Neonlicht, da haben sie ja die ganzen Röhren haben sie ausgetauscht. Also sie haben gesagt, wir arbeiten mit dem Licht, also mit den natürlichen Lichtrichtungen und Quellen, aber wir verstärken diese Quellen, damit sie unsere Leute beleuchten.
Ja. Okay.
Genau.
Aha. Und das war quasi damals irgendwie, das gab es vorher nicht oder das war
neu? In der Form nicht, tatsächlich nicht, nee. Und dabei ist er eben auch nicht nur Musikvideo. Ich glaube, dieser das ist kein Shutter-Effekt, sondern Step-Printing heißt dieses Verfahren. Das heißt, du drehst eine Sequenz normal, ganz normal, mit 25 Bildern.
Ja.
Und du nimmst die Einzelbilder und verdreifachst sie.
Ah, okay.
Ich habe das einmal genutzt bei einem Pixelmacher-Beitrag. Tatsächlich, wo Paris? Wir ja früher zusammen gearbeitet haben, dem Erfolgsformat zum Thema von Videospiele.
Von ZDF Kultur,
dem Erfolgssender.
Okay.
Und,
welcher Beitrag?
Und ach, keine Ahnung. Aber das war halt ein mega Act, weil natürlich der Cutter halt jedes Bild, ein Kai war das damals, und dann hat er wirklich so ein kleines kleinen Makro geschrieben, der jedes Einzelbild einfach verdreifacht hat im Schnittprogramm. Und das sah cool aus. Und das sieht anders aus tatsächlich als der Shutter-Effekt. Also wenn du es gegenüberstellst. Weil was Step-Printing macht, ist, dass er trotzdem eine Figur stark im Fokus hat. Bei Shutter verschwimmt alles. Und bei Step-Printing kannst du aber sagen, hier die Person, die rennt, die will ich scharf haben. Mhm. Und alles um sie herum ist unscharf.
Okay.
Das geht nur in diesem Verfahren. Und das nutze ich ja bei diesen Action-Sequenzen total gerne. Und ich glaube, der nutzt es, weil es ihm gar nicht so sehr darum geht,
Action zu zeigen
und zu erzählen, sondern eher so ein Gefühl von, da ist was. da ist was los. Im Chunking.
Mensch, da ist was los.
Chunking Mansion, ja. Crazy Times in Chunking Mansion.
Du hattest eben den Regisseur angesprochen und ich meine gelernt zu haben oder verstanden zu haben, aus vielen Dingen, über die wir schon gesprochen haben, dass man Filme nicht unbedingt als Einzelwerke betrachten soll, sondern vielleicht irgendwie das einordnen soll in die anderen Sachen, die ein Regisseur so gemacht hat. Ich habe keinen anderen Film des Regisseurs bis jetzt gesehen. Ich weiß nicht, ob ein anderer auf der Liste ist, aber wollen wir darüber reden, inwieweit sich das einreiht? Oder würde das vielleicht erklären, warum die Dinge dort so sind, wie sie sind? Oder weil wenn man komplett unbeleckt ist und keinen blassen Schimmer von diesen Sachen hat und sich diesen Film anguckt, ist es natürlich recht schwierig, da rauszuziehen, ach ja, jetzt hat er mal was anders gemacht oder da hat er aus einem anderen Film gelernt oder Mensch, hat der sich weiterentwickelt oder oh, jetzt sollte er aber langsam in Rente gehen. Ich weiß nicht, was Leute, so Kritiker, sagen über Filme. Yeah. Würdest du sagen, da gibt's etwas, das für den Regisseur steht als Stilelement oder gibt es eine Art und Weise, wie er seine Sachen immer erzählt oder hat er da was anders gemacht oder ist dieser Film in irgendeiner Weise beeinflusst von allem anderen, was dieser Mensch gemacht hat vorher?
So, bevor ich diese Frage beantworte, eine kleine Nachricht von unserem Sponsor. Hey Sebastian, sag mal, was für einen Laptop benutzt du?
Einen Windows-Laptop, selbstverständlich.
Okay, aber vielleicht willst du irgendwann mal kreative Arbeit mit deinem Rechner, Musik machen oder ein Software. Da kommst du nicht weit mit deinem Windows-Laptop-PC. Ganz anders mit einem Apple-Laptop MacBook Pro. Der kann alles und sieht gut aus. Jetzt einfach auf apple.de gehen, bestellen und direkt loslegen. Think different. Das Gesamtwerk. Ich weiß gar nicht, ob es bei diesem Film so wichtig ist. Also die Filme, was diese Filme auszeichnet, ist, dass sie unglaublich romantisch sind. Viel mit Sehnsucht arbeiten. Es geht auch immer wieder um verpasste Chancen, um was hätte sein können, was war, warum sind wir kein Paar mehr, was ist passiert, warum hat sich das nie erfüllt. Es geht ganz oft eben um Liebe, wie auch eben in diesem Film. Und das Ganze aber immer auch auf einer visuellen Ebene erzählt, die davon so durchdrungen und beseelt ist. Mhm. Also Filme, die eben nicht nur abbilden und sagen, hey, wir überlassen irgendwie alles dem Drehbuch, sondern die eben auch mit Farbe und Form und Musik arbeiten, die das Ganze irgendwie sehr, sehr stark unterstützt. Das ist so der Wonka Wai-Stick gewesen. Mhm. Aber hat einen ziemlich guten Track Record. Sein Kameramann ist der Christopher Doyle, den ich mal kennengelernt habe. Tatsächlich, da hatte er eine Ausstellung in Berlin, da habe ich in Berlin an der Filmakademie studiert und da hat er auf der Berlinale, die hieß A Close to Chris. Und der Typ ist so ein ziemlich krasser Trunkenbold, so Quereinsteiger beim Film gewesen. Der war eigentlich,
ich wollte gerade sagen, so sieht es manchmal aus.
Der war eigentlich Matrose oder sowas und oder hat irgendwie auf dem Schiff gearbeitet und durch irgendwelche Verkettungen ist er dann Kameramann gewesen bei einem Film und dann ging es dann irgendwie weiter und das ist ein ziemlich krasser Typ und die Geschichte ist nicht so wild, aber ich war da mit einem Freund von mir und irgendwie dieser Freund von mir ist zu Christopher Doyle rübergegangen und meinte, hat auf mich gezeigt, mein Kumpel da hinten ist der Neffe von Emir Kusturica. Emir Kusturica ist wahrscheinlich der einzige bekannte jugoslawische Regisseur, der eine sehr große Fanbase hat, auch eher so Arthouse-Kino. Und Christopher Doyle kam rüber zu mir, hat sich auf die Knie gepackt und hat mich so angebetet und meinte, I love your uncle, man.
Was für ein smarter Move.
I love your uncle. I love your uncle. Und dann ist er aufgestanden und meinte, but his last movie was shit.
haben wir Filme auch auf der Liste von deinem Onkel?
Von meinem Onkel? Ja, aber den habe ich ja noch nicht auf die Festplatte gepackt, weil ich muss ja alle legal rippen.
Ja.
Ich muss ja immer die DVD kaufen und dann den Film dann legal dir dann auf die Festplatte ausleihen.
Ich bin so gespannt.
Macht man das. Aber ich will dir nochmal vielleicht, weiß nicht, konnte ich dir den Film ein bisschen näher bringen?
Also ich habe jetzt, glaube ich, so ein bisschen eine Idee dafür bekommen, warum du den Film so magst.
Ja. Ja. Darüber habe ich noch
also
gar nicht erzählt.
Also er scheint ja wirklich etwas, er scheint ja wirklich etwas zu erzählen. Das Problem ist, glaube ich, wenn du keinen Plan von irgendwas hast, du kannst, dann geht alles an dir vorbei. Das ist ein komplexes Ding irgendwie, so ein komplexes Werk, ja. Mhm. Und du schaust dir das an und du versuchst irgendwie zu verfolgen jetzt, ne, irgendwie worum geht's und wer ist wer und so und genießt die Bilder oder findest das irgendwie schön gemacht. Aber ich glaube, dann geht dir eben oft ab, so was das Eigentliche ist, also was die eigentliche Idee dahinter ist oder das, was der Film vielleicht irgendwie sagen möchte. Und dann kann man natürlich seinen besten Freund fragen, der sich gut mit Filmen auskennt, und der kann es einem erklären. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ich würde
ganz kurz, was zum Beispiel interessant ist an dem Film, ist, dass ja Leute niemals zusammenkommen. Also immer so haarscharf aneinander vorbei. Mhm. Er mit der Killerin, mit der er zusammenstößt, und dann sagt er irgendwie so, wir waren für, was sagt er, für 0,06 Sekunden sind wir uns irgendwie kurz begegnet. Es kommt ja niemals jemand mit irgendjemandem zusammen. Es schwebt ja immer so in der Luft und man denkt sich so, es bräuchte nur einen kleinen Push.
Aber hat das nicht ein Happy End so in der, also am Ende, wenn sie quasi verkleidet in der Rolle als Stewardess, wahrscheinlich war sie auch Stewardess,
sie ist Stewardess
nach einem Jahr zurückkommt aus Kalifornien und er hat jetzt den Laden, den Chungking Express übernommen und renoviert und hört halt immer dieses furchtbare Lied, mit dem ich gequält wurde. Oh nein, 12. Klasse, Herr Klein, es tut mir wirklich leid, aber es war zu viel.
Erzähl mir von Herr Klein,
es war zu viel. Ich weiß nicht, wir haben ein halbes Jahr.
Man hört dich nicht. Vor allem hört man es wie oft 10-mal?
Ja, in großer Lautstärke und das wird nicht besser.
Aber also, auch dieses Lied steht ja so ein bisschen für diese Sehnsüchte. Weißt du, wenn du stell dir vor, du lebst in Hongkong irgendwie und du sehnst dich nach der großen, weiten Welt, vor allem Sehnsuchtsort Amerika, California Dreamin'. Da steckt ja was drin. Und es ist auch klar, dass er den Song zum Beispiel nicht mag.
Ja, hat er recht.
Hat er recht, ja, er mag den einfach nicht, aber es ist halt ihr Song. Ja. Ich war ja voll verknallt in Faye Wong.
Ja.
Die junge Frau spielt, die dann in dem Imbiss arbeitet, die seine Wohnung dann später.
Vielleicht hätte ich diesen Film 1994 gesehen, wäre ich auch verknallt gewesen in sie. Aber jetzt habe ich ihn 2000.
Y2K-Style, so ein bisschen, ja, mit den kurzen Haaren und der Brille. Aber es ist auch cool. Weißt du, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben in diesem Film, ist, er ist cool. Ich finde, der Film ist, es gibt wenige Filme, wo ich sagen würde, die sind durch und durch cool und sich der eigenen Coolness bewusst, ohne unangenehm zu sein. Ich finde, die Figuren haben so eine Ruhe und so eine Coolness. Mhm. Da schreit keiner rum. Selbst wenn Leute erschossen werden, passiert das mit so einer gewissen Kaltschnäuzigkeit. man nimmt das Schicksal so an, ne? Ist dann mal einen Abend Gedanken versunken. Aber es hat so eine Coolness, die, also von den Klamotten, den Sonnenbrillen, der Musik auch, jetzt nicht unbedingt dieser Track, aber auch der Montagesequenzen. Ich denke nur an den Moment, wie sie zum Beispiel dann zu California Dreamin'. Kennst du den Song eigentlich?
Oh nein.
Wie sie mit der Ketchup und der Mayo oder Senfflasche da tanzt oder später mit diesen Zangen. Das ist schon sehr cool. Oder wenn sie dann die Stromrechnung nicht bezahlt und der Strom geht aus im Imbiss und sie müssen alles mit Kerzen beleuchten.
Ja, ich erinnere mich.
Das ist schon super.
Ich glaube, die kriegt es ja nicht mehr hin, einen Burger zu machen, weil sie nur am Tanzen ist. Irgendwie bei diesem Song. Ich glaube, wenn es ein anderer
halt
Song gewesen
wäre. Es hat halt eine Coolness. Es hat wirklich schon. Du musst zugeben, dass der Film eine Coolness hat, die man so nicht so oft sieht. Ich finde zum Beispiel, ich habe noch nie, glaube ich, in einem deutschen Film Coolness gesehen.
Ach du liebes Lieschen. Ich denke gerade über einen coolen deutschen Film nach und mir fällt auch keiner ein.
Nee, es gibt coole deutsche Filme, aber es gibt keine nein, deutschen
wo
Filme.
Wo cool ist quasi, cool, wo du das siehst.
Du oder sagst wirklich so, hey, die sind cool. Oder ist das überhaupt noch ein Ding? Aber der Film ist cool. Der ist wirklich cool. Es ist so eine 1994 Pulp Fiction hat eine ähnliche Coolness. Ist ja auch, glaube ich, im selben Jahr irgendwie erschienen. Aber es hat halt so eine Coolness, die auch wenn ich manche, ich gucke den Film, ich versuche den schon jährlich einmal zu schauen, wenn ich so eine Portion Coolness brauche und irgendwie Sehnsucht und Romantik und ja, auch ein bisschen großstädtische Einsamkeit ist auch noch drin. Aber dann gebe ich mir diesen Fix. Du musst auch so ein bisschen nachvollziehen, als ich diesen Film das erste Mal gesehen habe. Ich habe in Niederolm gelebt. Wir nehmen ja gerade in Mainz auf und du kennst ja Niederolm auch ein bisschen. Da ist ja das Schwimmbad.
Ja.
Und Niederolm war damals halb so groß wie heute. Das heißt, halb so groß, heute leben 14.000 Menschen da, glaube ich, oder 15.000. Damals waren 7.000, 8.000. Also wirklich ein kleiner Ort. Mhm. Meine Eltern hatten ja da das Restaurant. Und da gab es nur ein Leben. Und das Leben war halt das der deutschen Mikrofamilie.
Mhm.
Vater, Mutter, Kind, 40-Stunden-Woche, Abweichungen davon sind Hallodries, gescheitert, unseriös, halbseiden, komisch.
Verdächtig.
Auch was Hobbys betrifft, also alles, was irgendwie nicht Fußball war oder Freiwillige Feuerwehr oder irgendwie am Auto rumschrauben, ja. Komisch.
Und Filme ist schlecht. Also
Filme ganz schlecht, ja. Ganz, vor allem solche Filme mit Leuten, die nicht so aussehen wie wir.
Um Himmels Willen, das habe ich nicht gesagt.
Und da war dann ein Film wie Chungking Express, den habe ich halt geschaut als Teenager und ich dachte mir so, ey, so will ich mal sein und so will ich leben. Und werde ich das? I don't know. Aber so fühlt sich's gerade an. So, meine Sehnsucht. Mhm. Und dieser Film, deswegen ist es auch schön, dass der erste Film ist, den wir schauen, weil ich habe gerade zu dem Film einen sehr starken nostalgischen Bezug, würde ich sagen.
Also ich kann ein bisschen. Trübt er dein Urteil?
Was?
Trübt er heute dein Urteil, der nostalgische Bezug?
Nein, ich fand zum Beispiel, es ist ja nicht mein Job, irgendwie da objektiv zu sein. Ich bin ja keine Filmbewertungsstelle. Aber was mein Urteil, also was ich zum Beispiel, wo ich sagen würde, das war ein guter Punkt von dir, ist, ob es nicht eine Geschichte auch getan hätte.
Du musst zugeben, es ist wahnsinnig ungewöhnlich. Warum nicht eine Dreiergeschichte?
Nee, oder
das gibt es ja ein Trip.
Es hätten drei Filme sein sollen. Er hat den dritten Teil hat er als nächsten Film gemacht, der heißt Fallen Angels.
Mhm.
Aber es hätten drei Stories sein sollen. Nämlich genau in dieser Strukturierung, dass die ersten 15 Minuten sind die erste Geschichte, dann hast du 60 Minuten zweiten Akt, quasi die zweite Story und hinten dann in den letzten 15, 20 Minuten dritter Akt, dann die dritte Geschichte.
Mhm.
Und ich weiß nicht, warum sie sich entschieden haben, daraus dann einen eigenen Film zu machen, weil der ist ja jetzt auch lang genug, glaube ich. Aber es hätten drei sein sollen.
Es geht ja in dem Experiment, was wir hier wagen, auch vielleicht ein bisschen drum, dass ich verstehe, wie Film generell funktioniert. Ist dann so eine Idee zu sagen, ach naja, jetzt, wir wollten eigentlich drei Geschichten machen, jetzt sind es irgendwie nur zwei geworden, wir produzieren es halt so irgendwie. Ist das was immer einen Einfluss hat oder was oft einen Einfluss hat auf Filme, so einfach die Produktionsbedingungen oder die hat halt nicht geklappt, Nummer irgendwie und dann sagt man, wir müssen dem Zuschauer das gar nicht mehr irgendwie nachliefern, sondern der wird das auch so verstehen. Also funktioniert Film so oder ist das ein Ding, das man halt 1994 gemacht hat und 2024 nicht mehr machen würde?
Ich glaube, was man so ein bisschen verstehen muss, es gibt ja diese klassische Form. Also wenn du jetzt in ein Geschäft gehst, du willst Drehbuchautor werden und du gehst in ein Geschäft und holst dir so einen Drehbuchberater, wird dich in der Regel das klassische Dreiaktmodell gelehrt, das so gut wie alle Hollywood-Filme erfüllen. Aber du hast parallel zu dieser und das überhaupt nichts gegen diese Filme. Also auch viele Filme, über die wir sprechen werden, folgen diesem Modell und das zu Recht und sehr, sehr gut, weil es einfach ein Modell ist, das garantiert und auch Produzenten garantiert und auch Regisseurinnen und Regisseuren produziert, dass die Filme zumindest funktionieren, sage ich mal in Anführungszeichen,
Was ja auch so ein gefühltes Ding ist irgendwie.
Ja, ne, du hast halt einen Anfang, wo die Figuren eingeführt werden und dann wird der Konflikt irgendwie und der zweite Akt, da wird der Konflikt dann, ne, steigert sich immer mehr und mehr mit allen Irrungen und Währungen und dann kommt es eben zum Finale, wo der Konflikt in irgendeiner Form eben mit einem Happy End oder einem Unhappy Ending dann aufgelöst wird. Mhm. So, das ist ja das ganz klassische Modell. Und aber du hast trotzdem seit den 60ern hast du eine Bewegung, vor allem aus dem französischen Kino, eben von so Filmemachern wie Godard, die dieses Modell auf den Kopf gestellt haben. Mhm. Zum Beispiel, wo so ein bekannter Spruch von Godard ist, da haben Filme haben Anfang, Mittelteil und ein Ende, aber nicht unbedingt in dieser Reihenfolge. Mhm. Ja, also wo du so einen Willen merkst, die Form irgendwie und auch die Erzählform auf den Kopf zu stellen. Mhm. Und daraus ist so eine Tradition, sag ich mal, eine Alternative zu dem klassischen Drei-Akt-Hollywood-Modell entstanden. Und wir können das so zusammenfassen unter Begriffen wie Kunstkino oder Arthouse-Kino ist wahrscheinlich der kommerziellste Begriff dafür. Oder europäisches Kino, auch im asiatischen Kino jetzt, wie dieser Film. Und du findest das auch in den USA. Aber es gibt halt, du musst dir vorstellen, du hast halt dieses Sinister-Kino und parallel dazu gibt's halt eine komplett alternative, andere Welt von anderen Filmen, die auch immer so das eigene Medium so ein bisschen hinterfragen oder variieren, die nicht rein drehbuchhörig sind und versuchen mehr oder weniger komplett unsichtbar zu werden als Filme, weil nur die Geschichte zählt. Und dieses Kino gibt es auch.
Und dieses Kino ist das, was auf der Festplatte ist, oder?
Ja, außer Rocky IV. Und, nee, Rocky IV ist gar nicht auf der. Da habe ich dir gesagt, Conan, musst du dir selbst besorgen.
Conan the Barbarian.
Ja, und Conan the Barbarian, ja. Nee, wie gesagt, ich mag auch viele, viele ganz normale Drei-Akt-Filme und ich würde sagen auch, dass die meisten Filme, die ich mag, eben Drei-Akte sind. Aber ich brauche manchmal diesen Fix, der so ein bisschen anders ist.
Film ist ja was unglaublich, also Unmittelbares, glaube ich. Ne? Du siehst da Dinge und du hältst sie für Realität für einen Moment und sie erzählen dann eine Geschichte und tun das mit ihren Mitteln. Und du hast gerade Godard erwähnt und das. Es da Ideen gab von Filmemachern, das irgendwie auf den Kopf zu stellen, so wie man damals zu der Zeit sehr viele Ideen auf den Kopf gestellt hat. Alles schön und gut. Was ist denn mit den Zuschauern?
Die Zuschauer haben das ja dankend angenommen. Also auch wenn man jetzt so ein bisschen nachvollzieht, heute, ich glaube, die 80er haben sehr viel verändert in der Rezeption, weil in den 80ern plötzlich durch den Zugang zu VHS sehr viele Filmbuffs, also Filmfreaks entstanden sind.
Selbsternannte,
genau. Cineasten, ja, niemand gibt ja, also Merkel ruft nicht an und sagt, hier kriegen Sie Cineasten-Verdienstkreuz.
Herr Scholz.
Das ist ja immer selbst. Man muss einfach genug Filme geschaut haben. Aber durch Videotheken wurden natürlich auch hauptsächlich also ich kenne Freunde von mir von damals, die wirklich Filmfreaks waren, die haben echt jeden Tag einen Film geschaut, aber es war immer nur eine Art von Kino, nämlich Hollywood-Kino. Mhm. Also das andere war dann so Kunstquatsch, hatte man dann irgendwie kein Interesse dran. Aber in den 60ern, 70ern, wo du ja eine sehr starke Counterculture hast, durch Studenten auch.
Ja.
Also Studenten, die sich ja gesehnt haben nach eben einem anderen Film als Ben Hur oder irgendeine Romantic Comedy mit Rock Hudson und Doris Day oder wem auch immer. Die wollten ja dieses Kino, die wollten ja das coole andere, was ein bisschen sexy ist, ein bisschen Gewalt, ein bisschen gefährlich, ein bisschen anders. Und deswegen waren ja auch so Leute wie Godard unglaublich erfolgreich in der Zeit. Mhm. Und auch Chungking Express war ein Riesenerfolg. Ein Beispiel nur, diese Leute, die du in Chungking Express siehst, das waren die Superstars des Hongkong-Genre-Films zu der Zeit. Das sind keine irgendwie Arthouse-Studietruppen, die dann vor die Kamera gezerrt wurden. Das waren Tony Leung, war unfassbar erfolgreich. Brigitte Lin, die Noir-Killerin spielt, unglaublich erfolgreich. Takeshi Kaneshiro, Sexsymbol ohne Ende. Und Fei Wong, die junge Frau mit der Ketchup-Flasche, du musst dir vorstellen.
Sie hieß Fei. Die Rolle hieß Fei. Frauke hieß Fei.
Haben Sie sich
gerade eingefallen? Ja.
Fei Wong war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich die erfolgreichste Sängerin von China. Also unfassbar erfolgreich. Das kann man sich nicht vorstellen. China ist ein sehr großes Land. Aber Fei Wong war ein mega, mega Star zu dem Zeitpunkt. Dass die alle in so einem Film mitgespielt haben, in so einem kleinen, dirty, schnell, Großstadt, alles ein bisschen anders, weil der ist ja auch experimentell für Hongkong-Verhältnisse. Ja, also das Hongkong-Kino zu der Zeit war nicht so wie Chungking Express. Das muss man denen hoch anrechnen. Übrigens, dieser Song, wenn sie das Apartment putzt, hier. Der Song, erkennst du ihn eigentlich? Das ist ein Cranberry-Song.
Doch, natürlich.
Dreams, das Dreams.
Ja, ja, Cranberries. Ja, ja, ja.
Aber das, was wir hier hören, ist die Coverversion von Fei Wong. Also da läuft ihr eigener Song.
Ich erinnere mich gerade, ich habe den Song gehört und habe gehört, dass es nicht von den Cranberries ist. Aber ich wusste nicht, dass sie das auch singt, ja. Okay.
Okay, pass auf. Ich glaube, wir haben genug gesagt zu dem Film. I got your points. Sieh den Film als eine Einladung für noch mehr, weil was ich glaube, ich war ein Hollywood-Kind, aber ich hatte Leute um mich herum in jungen Jahren, die gesagt haben, hey, there's more, man. Und ich musste dieses neue Sehen richtig lernen. Ich kann mich erinnern, wie die haben mir dann Filme gegeben, ich konnte gar nichts damit anfangen. Ich dachte echt so, oh Mann, ey, schwarz-weiß, I don't know, man, das ist ja, alles so, das ist so, wo ist die Action, wieso ist das nicht so unterhaltsam wie das, was, ne? Also du hast ja, das sind ja keine Dopaminstreifen. Und, aber irgendwann, und vielleicht ist Chungking Express ein Film, den wir irgendwie nach 30 anderen Filmen nochmal sehen können. Vielleicht gemeinsam.
Das ist eine gute Idee.
Sogar.
Das ist eine gute Idee, das machen wir.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Gehen wir noch in die Stadt.
Yo.